So, erste Folge, erste Klausur, würde ich sagen. Starten wir also mit der Physiologie und der Anatomie der Lunge. Wir vollziehen das jetzt nach dem Weg der Atmung, der Luft und starten somit in der Nase oder auch Cavitas nasi genannt. Und die Schleimhaut der Nasenhöhle besteht aus mehrreihigem Flimmerepithel. Und dort sitzen auch die Becherzellen, die den Schleim produzieren. Und dieser wird rachenwärts transportiert. Gebunden daran sind Schmutz und Erreger, wo wir dann auch schon zur ersten Funktion kommen, nämlich zur Abwehr und Reinigung der Luft. Außerdem ist auch eine gewisse Feuchtigkeit vorhanden, die eben auch produziert wird. Und da kommen wir dann da zur zweiten Aufgabe, nämlich Befeuchten der Luft. Die dritte Aufgabe ist das Anwärmen der Luft. Das funktioniert, weil die Schleimhäute in der Nase sehr gut durchblutet sind. Außerdem sind die Sinneszellen am oberen Nasengang praktisch, kann man sich das wie ein Dach vorstellen, und die nehmen Gerüche wahr, die dann auch sehr essentiell für den Geschmack sind. Und das alles passiert über den Nervus olfactorius, der dann das alles ins Gehirn weiterleitet. Weiter geht's mit der Nasennebenhöhle, dem Sinus. Dient primär zur Gewichtsreduktion des knöchernen Schädels und sekundär zum Resonanzraum der Stimmbildung. Eine Entzündung wäre in dem Bereich die Sinusitis, die sehr schlecht abheilt, da eben das Sekret dort schlecht abfließen kann. Weiter gelangt die Luft in den Rachen, in den Pharynx. Den kann man in drei verschiedene Abschnitte gliedern. Einmal den Nasopharynx, dort sitzt die Tuba auditiva und die belüftet das Mittelohr. Dementsprechend wäre eine Pathologie, also zum Beispiel eine Entzündung der Nasopharynx, schlecht auch fürs Mittelohr, weil dann das Mittelohr nicht mehr belüftet werden kann und so es auch zur Mittelohrentzündung kommen kann. Genau, dann gibt es den Oropharynx und den Laryngopharynx. Funktion vom Pharynx sind auch primär Weg der Ein- und Ausatemluft sowie Transport der Nahrung. Leitet eben die Luft in die Trachea und Nahrung in den Ösophagus. Und genau die Trennung dieser beiden Abschnitte regelt dann der Kehlkopf, der Larynx und der Kehldeckel, viel wichtiger, die Epiglottis. Noch zu erwähnen ist die Tonsilla pharyngea, das ist die Rachenmandel, die im Nasopharynx sitzt, und auch die Gaumenmandel, die Tonsilla palatina, die sitzt im Oropharynx. Und beide Tonsillas sind praktisch für die Immunabwehr nicht wegdenkbar. Genau, als Pathologie kann man auf jeden Fall die Tonsillitis nennen. Das ist dementsprechend die Entzündung dieser Mandeln. Außerdem auch die Angina tonsillaris, was ein Engegefühl im Hals ist aufgrund der Tonsillitis. Genau, weiter geht's. Kehlkopf hat mir gerade schon etwas angesprochen, ist der Larynx. Ist ein Knorpelgerüst und wird durch Bänder und Muskulatur zusammengehalten. Und der große Knorpel dort ist der Schildknorpel. Und genau dort sitzt auch die Epiglottis, nämlich der Kehldeckel. Und genau, ebenfalls ist der Larynx auch aus mehrreihigem Flimmerepithel und hat dementsprechend die gleichen Funktionen. Stimmbänder, Epiglottis und Larynx ohne Larynx sind natürlich nicht mehrreihiges Flimmerepithel. Aber dazu kommen wir noch. Genau, die Stimmbänder sind eben zwei Taschenfalten, nämlich Falten in der Schleimhaut unter der Epiglottis. Und diese sind aus unverhorntem Plattenepithel. Und das bietet einfach eine sehr widerstandsfähige Funktion. Genau, dann sind dort oder sitzen dort zwei Muskeln, die an den Knorpeln dran gebunden sind. Und die sind eben einfach primär für die Lautbildung und die Stimmbildung dort. Nennt man auch Phonation. Genau, wenn die Stimmbänder geöffnet sind, dann ist das bei normaler Atmung ohne Phonation. Geschlossen sind sie lediglich bei Lähmung, was zu einer akuten Atemnot führt. Und genau, die Sprache entsteht eben durch Schwingungen, also durch Öffnen und Schließen der Stimmbänder. Außerdem sind auch noch Stellungen der Lippe, Zunge und Zähne dafür sehr wichtig. Als Pathologie lässt sich da die Heiserkeit zum Beispiel nennen. Die kann durch kleinere Knötchen dort entstehen, auch durch Schwellung oder durch einseitige Lähmung. Genau, dann kommt der Kehldeckel, Epiglottis, und legt sich beim Schlucken über die Trachea, dass eben keine Aspiration erfolgt, schließt sie trotzdem nicht richtig. Passiert genau das, nämlich Aspiration. Und im schlimmsten Fall, kleiner Ausblick in die SKL, kommt es zu einer aspiratorischen Pneumonie, also Lungenentzündung durch irgendwas verschluckt, schlecht. Ja, weiter geht's, Luftröhre. Die Luftröhre, die Trachea, leitet primär die Ein- und Ausatemluft Richtung Lunge. Besteht aus Flimmerepithel und man kann sich das praktisch ja vorstellen wie eine lange Röhre aus C-förmigen Knorpelspangen, die eben diesen Muskelbauch haben. Ja? Und das sind in etwa 20 bis 25 dieser C-förmigen Knorpelspangen. Und die Trachea ist insgesamt aufgebaut, ich gehe von innen nach außen, einmal aus der Tunica mucosa. Das ist die Schleimhaut und besteht aus Epithelgewebe, also aus Flimmerepithel. Und ist vor allem ja, wichtig für den Transport von Substanzen. Dann kommt die Cartilago trachealis. Das ist. Die besteht aus Muskel- und Knorpelgewebe. Und ganz außen kommt die Tunica adventitia. Das ist nochmal Bindegewebe. Genau, der Muskelbauch ist auch noch zu erwähnen. Da kann man sich das so vorstellen, dass es, praktisch diese C-förmigen Knorpelspangen umschließt. Und. Genau, dort liegt nämlich dann auch praktisch auf der ventralen oder ja, daneben liegt der Ösophagus und das dient einfach der, dass man eben, dass zum Beispiel, wenn der Ösophagus beim Schlucken sich eben vergrößert, dass das eben die Funktion der Trachea einfach nicht beeinflusst, dass ja diese Muskelschicht da einfach ja entweichen kann, kann man sagen. Genau, dann lässt sich auf jeden Fall noch über den Zilienschlag reden. Der ist nämlich dort wichtig. Der ist nämlich auf jeden Fall wichtig für Transport von Fremdstoffen Richtung Mundhöhle, Richtung Ausgang. Und dann kommt die Trachea-Bifurkation, also die Carina, die Aufteilung rechts und links. Die teilt sich nämlich auf Höhe des fünften Brustwirbelknochen auf. Und dort beginnen dann rechts und links die Bronchi principalis, also Hauptbronchien. Der rechte dazu, muss man sagen, verläuft steiler und größer, weshalb dort meistens aspirierte Gegenstände, Dinge, wie auch immer, liegen. Der lässt sich eben einteilen in Dexter und Sinister, rechts und links. Dann kommt der Bronchus lobaris. Das ist der Lappenbronchus, ja, den kann man halt in Superior, Inferior, Dexter, Sinister einteilen. Und dann kommt der Bronchus segmentalis. Das sind einfach die ganzen, ja, Verzweigungen, die einfach immer kleiner werden. Schließlich kommen wir zu den Bronchiolen. zu den Bronchioli respiratori. Ja, und ab dem 20. Stamm praktisch sind dann dort schon die vereinzelten Alveolen. In den Alveolen beginnt ja der Gasaustausch, beziehungsweise ist der einzige Ort, wo Gasaustausch wirklich stattfindet. Und dann circa ab dem 23. Stamm fangen dann die ganzen Alveolen richtig an. Genau, die ganze Lunge lässt sich in zwei Lungenflügel aufteilen. Der rechte hat drei Lappen, den Ober-, Mittel- und Unterlappen. Der linke Lungenflügel hat lediglich Ober- und Unterlappen, weil eben das Herz einfach dort liegt. Genau, und die Blutversorgung lässt sich ebenfalls in zwei, ja, Abschnitte unterteilen. Einmal Vasa privata. Das ist dann praktisch der Ast, Rami bronchialis, der aus der Aorta entspringt und versorgt wirklich das Lungengewebe mit O2. Denn auch das muss ja irgendwoher den Sauerstoff bekommen. Dann gibt es noch die öffentliche Versorgung, Vasa pubica. Das ist eben die Arteria pulmonalis und die Vena pulmonalis, die eben dann, ne, vom Herzen weggehen, zum Herzen hinführen und das ganze Körpergewebe mit Sauerstoff versorgen. Und ja, genau. Dann lässt sich das Lungengewebe noch einteilen, nämlich einmal ist es das stützende und formende Bindegewebe, das Stroma. Das sind die kleinen, dort liegen halt eben auch die Lymphgefäße, die kleinen, die Nerven und die Blutgefäße. Und dann gibt es das Funktionsgewebe, das ist das Parenchym. Das lässt sich einteilen in Alveolarzellen Typ 1 oder auch Pneumozyten genannt. Typ 1 bildet die Alveole an sich und ist, wie gesagt, schon der einzige Ort des Gasaustausches. Alveolarzellen Typ 2 ist vor allem für die Herstellung vom Surfactant wichtig. Dann gibt es natürlich das Kapillarendothel und die Alveolarmakrophagen, die eben für die Reinigung der Lunge zuständig sind. Genau, dann geht es schon weiter zur Alveole. Da sind, genau wie gesagt, gehört auf jeden Fall Pneumozyt Typ 1 und 2 dazu, Alveolarmakrophage. Dann gibt es dort die Fibroblasten, die produzieren das Bindegewebe, sprich Fasern und Matrix. Und das Surfactant verhindert eben das Kollabieren der Alveole. Ja, und das funktioniert halt einfach, weil dort die Oberflächenspannung dadurch reduziert wird, wenn die praktisch mit Sauerstoff gedehnt werden. Genau, und diese elastischen Rückstellkräfte halten die Alveole eben offen. Und sollten diese Rückstellkräfte eine Pathologie aufweisen, nochmal kleiner Ausblick in die SKL-Innere, dann kann es eben zum Zusammenfallen der Alveole, ja, kommen. Und ja, nennt man auch Lungenemphysem, das aber in einer anderen Folge. Genau, sprich Alveole plus die Bronchien plus das Bindegewebe entspricht der ganzen Lunge. So, dann geht's weiter mit der Pleura. Die Pleura packt die Lunge in zwei Häute. Einmal die Pleura visceralis, das ist das Lungenfell, und die Pleura parietalis, das Rippenfell. Das Rippenfell, Pleura parietalis, liegt an Rippen, Mediastinum und Zwerchfell, also ist wirklich dran befestigt. Und es besteht ein kontinuierlicher Unterdruck in diesem Pleuraspalt, also zwischen den zwei Häuten. Und das passiert eben, weil da so ein Flüssigkeitsfilm ist. Ja? Der wird von Zellen von der Pleura parietalis gebildet. Und dieser Flüssigkeitsfilm ist dafür da, dass sich diese zwei, ja, Häute praktisch in der Thoraxbewegung sehr reibungsarm gegeneinander verschieben können, aber eben nicht voneinander getrennt werden können. Und dass sie nicht voneinander getrennt werden können, das ist halt aufgrund der Adhäsionskräfte. Das geht dann sehr in die Physik, aber ist auf jeden Fall einfach durch die Flüssigkeit, sind die so aneinander befestigt, ja, durch die Kräfte aneinander, dass sie halt einfach nicht, physiologisch nicht zu trennen sind. Genau, Da können wir direkt mal auch weiter mit der Ventilation machen. Die folgt so ab, dass sich das Zwerchfell, das Diaphragma, kontrahiert. Dies zieht nach ventrokaudal. Nimmt praktisch, weil an dem Zwerchfell, ne, haben wir gelernt, ist das Rippenfell. Ja. An was ist das Rippenfell nochmal alles befestigt? An? Kurz nachdenken. Richtig. Rippen, Mediastinum, Zwerchfell. Also nimmt das Rippenfell mit. Ja. Das Rippenfell ist ja aber praktisch durch diesen Unterdruck mit dem Lungenfell, also der Pleura visceralis, ja, befestigt und geht praktisch alles mit, ja, sodass praktisch auch die Lunge so mit vergrößert wird und eben so die Luft praktisch wie in einem Sog reingezogen wird. Und das ist, genau, das ist die Einatmung. Ein aktiver Prozess. Dann gibt es natürlich noch die Atemhilfsmuskulatur, zum Beispiel die Musculi intercostalis externi. Die heben die Rippen, sorgen praktisch extra nochmal für Platz. Dann gibt es auch die Atemhilfsmuskulatur, die praktisch nur durch eine Funktionsumkehr oder eine Umkehr ja von Ansatz und Ursprung funktioniert. Das wäre zum Beispiel der Musculus sternocleidomastoideus oder auch der Musculus pectoralis major. Genau, dann kommen wir zu den Druckverhältnissen in der Lunge. Physiologisch lässt sich sagen, dass in der Pleura, ja, das ist der intrapleurale Druck, ein immer negativer Druck herrscht. Ja. Der wird lediglich bei der Inspiration etwas mehr negativ und bei der Expiration wird er wieder etwas weniger negativ. Trotzdem bleibt er immer negativ. Kommt es zu einer Pathologie, zum Beispiel durch ein Trauma, klar, ja, Messerstich zum Beispiel, ganz, ganz typisch. Wird der Druck positiv? Ja, Folge davon ist, dass die Lunge direkt kollabiert, ja, weil sie praktisch einfach nicht mehr aufgespannt wird durch diese ganzen Druckverhältnisse. Und die schnürt sich dann wirklich hoch und ist ganz, ganz klein. Ja, und gut. Aber zum Pneumothorax kommen wir in der SKL. Wie gesagt, sehr spannend alles. Gut, dann gibt es den atmosphärischen Druck, das ist der Umgebungsdruck, ja. Also nicht nur das Gewebe, ja, was alles auf die Lunge drückt, sondern auf der ganzen Welt, die Luft, alles, ja. Der ändert sich eigentlich nur, wenn man zum Beispiel eben zum Beispiel Höhenverhältnisse hat, ja, also oben auf dem Berg wandern geht oder eben tief unten tauchen geht. Genau, und dann gibt es noch den intrapulmonalen Druck. Das ist der Druck in den Alveolen. So, dann hatten wir schon über die Inspiration gesprochen. Die ist nochmal wie? Was für ein Vorgang? Nochmal überlegen. Ja, richtig. Aktiv über Muskelaktivität. Nämlich Diaphragma. Ganz wichtig. Und eben, wie ich schon gesagt habe, die Musculi intercostalis externi, die eben den Thoraxraum vergrößern. Genau. Geht es weiter mit der Expiration, ist nämlich im Gegensatz zur Inspiration ein passiver Vorgang. Ja? Das passiert nämlich einfach, indem das Diaphragma sich praktisch wieder entspannt von der Kontraktion. Ja? Also hebt sich praktisch wieder, ja? Es ist ja sitzt ja kuppelförmig, ja? Im Oberkörper. Und hebt sich praktisch wieder und verkleinert das Thoraxvolumen. Das passiert außerdem alles noch durch die elastischen Rückstellkräfte. Ja, die Hilfsmuskeln dazu, die man benötigen kann, sollte man etwas mehr ausatmen wollen, müssen, weil wie auch immer, sind das eben hauptsächlich die Bauch- und Rückenmuskulaturen, aber auch zum Beispiel die Musculi intercostalis interni. Genau, also ich glaube, das ist vorstellbar. Gut, dann kommen wir weiter zum Atemzugvolumen. Das ist definiert als die Ein- und Ausatmung, die man in Ruhe tätigt, sind ca. 500 Milliliter jedes Mal. Dann sollte man aber auch noch darüber reden, dass es das inspiratorische und expiratorische Reservevolumen gibt. Also es ist praktisch das Volumen, was man zusätzlich ein- und ausatmen kann, wenn man das möchte. Das wird nämlich zum Beispiel genutzt, eben ja, wenn man gerade viel Sport gemacht hat und dann und ja, genau. Dann die Vitalkapazität ist praktisch eben das, was ich gerade gemacht habe, nämlich definiert als maximale Einatmung bis maximale Ausatmung. Und da gibt es auch noch das Residualvolumen. Das ist die Luft praktisch, die immer in der Lunge verbleibt. Ja, und das meinte ich nämlich mit diesem Aufschnurren, wie eben, ne, beim Pneumothorax. Das geht dann halt praktisch nur verloren, wenn eben die Lunge kollabiert und sich halt so, ja, zusammenschnurrt hoch und dann da nichts mehr ist. Ja. Genau, dann machen wir gerade weiter mit ein bisschen Pathologie doch noch. Und zwar die Restriktion. Restriktion ist definiert als eine schlechte Ausdehnung eines Hohlorgans. Ja. Das bedeutet einfach, dass die Lunge sich nicht ausdehnen kann, ja. Sei es irgendwie durch eine Fibrose oder durch sonstige Engstellungen oder Anspannungen von Gewebe. Und das bringt in der Lunge jetzt gerade eine Reduktion von Inspiration, klar, vom inspiratorischen Reservevolumen sowie von der Vital- und Totalkapazität. Genau, ist meistens halt nach Zustand, nach Operation, was ich gerade schon gesagt habe. Narbe, Fibrose, ist einfach eine Bewegungsstörung des Thorax, ja. Genau, die Obstruktion, ja, definiert als Engstellung eines Lumens. Ja, klar, ja, wenn die Bronchien nicht mehr keine Stabilität haben in der Wand, ja, fällt das irgendwie zusammen und ist nicht mehr ganz so, ja, kein ganz großer Durchmesser mehr. Führt zur Reduktion von Expiration eben, ne, durch Engstellung der Bronchien und ja. Ventilation kann man immer messen durch die Atemfrequenz, durch eine Lungenfunktionsprüfung. Und durch den Tiffenau-Test, das ist die 1-Sekunden-Kapazität, also wie viel man praktisch in einer Sekunde einatmen kann. Und das ist halt ein super Test für die Obstruktion, weil das eben dieses expiratorische Volumen fordert und man dann ganz klar feststellen kann, was da ist. Genau, wir haben ja jetzt gerade schon ganz viel darüber geredet, dass die Alveolen der einzige Ort ist zur Sauerstoff, zur Sauerstoff. Ja, zum Gasaustausch eben, ja. Dann sprechen wir doch gerade mal darüber, ja. Das ist die Diffusion, ja. Ganz großes Stichwort. Und die treibende Kraft dort ist der Konzentrationsunterschied, ja. Und um diesen Konzentrationsunterschied praktisch auszugleichen, also was ein Konzentrationsausgleich bedeutet, ist das eben der Transport von Sauerstoff, ja, und Kohlenstoffdioxid von Blut ins Gewebe. Ja. Und das Ganze ist auf jeden Fall auch ein passiver Vorgang, sodass es kein ATP verbraucht. Und das muss man sich so vorstellen, dass praktisch im Lungengewebe, ja, also in der Alveole kommt frisches Blut an, kommt natürlich frische Luft an, nicht frisches Blut. Was dann dazu führt, dass eben sehr viel Sauerstoff in der Alveole ist und wenig CO2. Ja, sodass praktisch das viele O2 zu dem wenigen O2 diffundiert, ins Blut nämlich, durch die Kapillarmembran. Und das viele CO2 aus dem Blut zu dem wenigen CO2 in der Alveole diffundiert. Genau. Und das heißt, Alveole gibt dem Erythrozyten den Sauerstoff ab und das Erythrozyt gibt der Alveole den CO2. Und dazu sollte man einfach sagen, dass, weil eben Sauerstoff mit zwei Sauerstoffmolekülen praktisch, beziehungsweise weil es ja so ein Doppelmolekül ist, das kleinere Molekül ist als ein CO2, allein weil ein Kohlenstoff noch dranhängt. ist der Weg einfach leichter zurückzulegen. Beim Körpergewebe ist es so, dass die Körperzelle dann vom Erythrozyten den Sauerstoff aufnimmt und dem Erythrozyten im Gegensatz das CO2 gibt. Genau, das alles wird ermöglicht durch Perfusion. Genau, also ja. Dazu kann man noch sagen, dass eben viel CO2, ja, also viel Kohlenstoffdioxid, zu einem sauren Blut führt, ja, und ja, kann man aus irgendeinem Grund nicht viel CO2 abatmen und das CO2 verbleibt im Körper, also resultiert daraus eben eine respiratorische Azidose. Weil es außerdem eben um Gase, weil wir immer von Gasen sprechen, ja, gasigen Zustand, reden wir immer von Partialdrücken. Und genau, den, der gerade schon gesagt, dass das eben durch diese Kapillarmembran muss. Die Gase müssen aber eben zuerst durch die Alveolar, durch das Alveolarendothel, was nochmal zu welchem Typ von Lungengewebe für gehört. Zu was gehört das? Kapillar. Ach, Alveolarendothel. Naja. Gut, ich meinte das Parenchym. Also, die Gase müssen durch Alveolarendothel, durchs Interstitium und durch die Kapillarmembran. Genau, hier als Pathologie lässt sich ganz klar nennen, dass zum Beispiel, wenn dieses Kapillarmembran, wenn die entzündet ist, dass dementsprechend auch eine reduzierte Diffusionskapazität folgt. Kommen wir zum Euler-Lilienstrand-Effekt. Ein super Beispiel, wie man sehen wird, warum oft Lungen- und Herzerkrankungen nah aneinander liegen. Ja? Also ist recht simpel, recht primitiv. Atmet man viel ein, viel Ventilation, führt zu viel Luft in der Alveole, ja. Und das führt wiederum zu viel Perfusion, was wiederum bedeutet, dass die Gefäße weitergestellt werden, ja. Also eine Vasodilatation bei viel Luft, nennt man auch alveoläre Hyperventilation. Gegenteil dazu ist, wenn die Alveole praktisch wenig ventiliert wird, wenn wenig Luft in der Alveole ist, ist es gleichzeitig auch wenig Perfusion. Gefäße werden eng gestellt. Vasokonstriktion bei wenig Luft ist die alveoläre Hypoventilation. Die Kurzschlussdurchblutung, davon redet man, wenn das Blut nicht oxygeniert wird, weil die Alveole nicht arbeitet. Ja, also Blut ist da, aber wird eben nicht mit Sauerstoff versorgt, weil Alveole aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Dann gibt es die Totraumventilation. Ja? Haben wir eine ventilierte Alveole, wir haben eine funktionierende, da ist Sauerstoff, aber es fließt kein Blut an ihr vorbei. Ja? Also wieder Pathologie, schlecht, ja, muss man beheben. Genau. Und durch diese Ventilationsstörung, ne, also die alveoläre Hypoventilation, ist eben diese Vasokonstriktion vorhanden. Und wenn das halt bei vielen Gefäßen über einen langen Zeitraum ist, ja, dann ist da einfach ein gewisser Druckanstieg in der Arteria pulmonalis. Und dieser Druckanstieg muss man sich halt dann als Folge muss man sich vorstellen, dass das rechte Herz da viel stärker hingegen pumpen muss, ja. Und das führt halt zu einer gewissen Rechtsherzbelastung, ja. Bis hin sogar zur Insuffizienz. Und diesen Pathomechanismus nennt man Korpulmonale. Und ja, Rechtsherzinsuffizienz, kommen wir bei der SKL. Im Herzbereich hin. Genau. Dann geht es weiter mit der Steuerung der Atmung. Das Atemzentrum liegt in der Medulla oblongata und ist gekennzeichnet durch die Selbsterhaltung, durch das übergeordnete Zentrum. Das bedeutet, man kann die Lunge zum Beispiel nicht willkürlich zum Platzen bringen durch ganz viel Einatmung. Außerdem kann man sich auch nicht selbst umbringen, keinen Suizid begehen, indem man die Luft anhält, weil da einfach bestimmte mechanische Atemregulatoren dahinter stecken, nämlich die Dehnungsrezeptoren. Zum Beispiel Dehnungsrezeptoren in den Alveolen, die das messen, plus Dehnungsrezeptoren der Musculi intercostalis. Ja, das ist eben, das ist ja zuständig für diese Feineinstellung der Atmung. Ja, wie viel muss ich atmen? Was kommt da? Was geht da? Ja. So, dann kann man diese Atemregulation eben auch noch unterteilen. Einmal in die chemische Atemregulation, das ist physiologisch der CO2, ist der stärkste Atemantrieb. Ja. Wenn viel CO2, viel atmen. Ja. Und diese Chemorezeptoren nehmen einfach diesen CO2-Gehalt kontinuierlich wahr, ja, und führt dann eben, wie gesagt, ne, zum schnellen und vertieften Atmen, das halt eben CO2 abgebaut oder abgearbeitet wird. Ja, genau. Man darf natürlich nicht vergessen, dass auch zu einem gewissen Anteil der Sauerstoffgehalt und der pH-Wert, ja, der ja eben, ne, korreliert so mit dem CO2-Gehalt, dass das auch einen Einfluss hat, aber halt sehr viel schwächer. Genau, dann machen wir einfach hier gerade mal weiter. Haben wir jetzt aber eine Pathologie, zum Beispiel eine COPD, also eine chronisch obstruktive pulmonary disease, ja, und das heißt, der Körper hat dauerhaft durch die Obstruktion, ja, einen hohen CO2-Gehalt, ist dieser stärkste Antrieb eben nicht mehr das CO2, weil der Körper sich daran gewöhnt hat. Also ist der stärkste Antrieb nun der niedrige O2-Gehalt. Fällt der niedrige O2-Gehalt bei einem COPD-Patienten weg, weil zum Beispiel die liebe Familie ihm was Gutes tun will und ihm mehr Sauerstoff geben will, haben wir keinen Atemantrieb mehr. Schlecht, sehr schlecht. Finger weg. Gut. Natürlich haben wir dann auch noch periphere Chemorezeptoren. Die sind an der Gabelung von der Arteria carotis communis und zentrale Chemorezeptoren, die in der Medulla oblongata liegen. Psychische Einflüsse, ja, also jegliche Emotion, sei es sexuelle Wollust, sei es Freude, sei es Angst, Wut, Trauer, wie auch immer, haben auf jeden Fall Einfluss auf die Atmung. Ja. Und da gibt es eben zu erwähnen, dass es da die psychogene Hyperventilation gibt. Ja. Also Leute atmen schnell, weil kriegen Schock, weil was auch immer. Ja, genau. So, dann last but not least, Reinigungsmechanismen der Lunge. Ganz zuerst nennen wir tracheobronchiale mukoziliäre Clearance. Findet statt in Trachea und Bronchien und funktioniert wie gehabt. Einmal über den Mukus, den Schleim. Der nochmal, von welchen Zellen wird nochmal der Schleim produziert? Ja, denk nach. Es sind die Becherzellen. Super. Genau. Lässt sich auf jeden Fall in die Sohlphase gliedern, die liegt den Zilien an, und die Gelphase. Dort werden die Fremdstoffe gebunden. Genau, außerdem ist auf jeden Fall auch noch der Zilienschlag essentiell für Flimmerepithel. Zilienschlag wird eingeschränkt durch, naja, Lebensgewohnheiten wie das Rauchen. Ja. Schadstoffe verbrennen, beschädigen, wie auch immer, die Zilien und dementsprechend den Zilienschlag. Ja. Man darf aber auch nicht vergessen, dass auch im Winter die kalte Luft den Zilienschlag schon beeinträchtigt. Ja. Und damit Auswurf, wie auch immer, ist weniger. Ja. Aber es ist so. Also ist okay. Ja. Weiter geht's, alveoläre Clearance. Findet statt in den Alveolen, hätte es gedacht. Und passiert über Surfactant, das kann man sich wirklich vorstellen, weil es eben dauerhaft produziert wird, ja, wie eine Art von Spülung, die dauerhaft Richtung Bronchien, ja, also von Alveole Richtung Bronchus, also Richtung Kranial, gespült wird und schließt somit an die mukociäre Clearance an. Ja. Dauert aber wirklich viel länger. Also irgendwie bis zu 100 Tage oder was. Ja. Dann darf man aber bei der alveolären Clearance auch nicht vergessen, die Makrophagen. Die haben wir gesagt, diesmal wirklich gehört zum funktionellen Lungengewebe, nämlich zum Parenchym, und sind da, um die Lunge zu reinigen. Ja? Und die können eben organisches Material kann abgebaut werden. Anorganisches hingegen wird eingelagert. Schlecht. Zum Beispiel beim Rauchen, ganze Teer. Ja? Aber auch nicht nur Rauchen, sondern auch bestimmte Stäube, ja, durch die Arbeit, zum Beispiel in irgendwelchen Werken oder im Straßenbau, wie auch immer, schlecht. Dann kommen wir zum Husten. Der ist per se physiologisch, ja, das ist ein Reflex, der tatsächlich über Sensoren, die im Tracheobronchialbaum sitzen, wird da vermittelt. Und reinigt aber tatsächlich nur von der Trachea bis zur siebten Bronchengeneration. Genau, lässt sich in fünf Phasen einteilen. Das ist die Irritationsphase. Dort werden Rezeptoren gereizt. Dann haben wir die tiefe Inspiration. Das sind schon 2 bis 3 Liter. Ja. Dann kommt die inspiratorische Pause. Das heißt, die Luft wird verteilt, schleicht sich hinter und unter den Schleim. Dann Kompressionsphase, Epiglottis geschlossen, ja. Ausatemmuskulatur ist angespannt, der intrapulmonale Druck steigt. Was war nochmal der intrapulmonale Druck? Intrapulmonar sagt es schon richtig, in den Alveolen, der Druck in den Alveolen. Da, dann kommt Explosionsphase, ja, Epiglottis öffnet sich und es ist ein unglaublich schneller intrapulmonaler Druckabfall. Und ja, Auswurf kann soweit erfolgen. So. Dann geht es jetzt weiter mit dem Gastrointestinal. Trakt. Da haben wir. Ich muss das mal kurz suchen. Weil mein lieber Laptop das nicht so hergibt. Gut, fangen wir an. Von Kranial nach Kauda, soweit das geht. Also. Cavitas Nasi hatten wir gerade schon, Nasenhöhle. Funktion, befeuchten, anwärmen, reinigen der Luft sowie das Riechen und Schmecken. Cavitas Oris, die Mundhöhle, ja, dient der ersten Vorbereitung der Nahrung durch Zähne, Zunge und Enzyme und zur Sprachbildung hatten wir ja schon. Ne? Dann kommt die Glandula sublingualis, mandibularis und parotis. Dienen der Speichelproduktion. Glandula parotis, definitiv größte Speicheldrüse und ja, kann man mal erwähnen, muss man nicht, sollte man. Naja, der Ösophagus ist ganz schlicht zu sagen, eigentlich dient weiter Transport von Nahrung. Dann folgt die HEPA, Leber. Das ist das Stoffwechselorgan, ja, und ist für Verwertung von Nahrung zuständig, Abbau, Ausscheidung von Stoffen, zum Beispiel Toxin, Alkohol. Außerdem bildet die auch noch Ketonkörper, das ist auch typisch Leber. Gut, dann kommen wir direkt weiter zum Colon Ascendens, Transversum, Descendens und Sigmoideum, Teile des Dickdarms und alle eigentlich zuständig für Resorption von Wasser, Salz und Vitamin und Strichig Elektrolyte. Dann kommt das Intestinum tenu, der Dünndarm, aufgeteilt in Duodenum, 12-Fingerdarm, schließt direkt an den Gaster an den Magen, das Jejunum und das Ileum und die sind zuständig für die Aufnahme von Protein, Fetten und Wasser. Dann kommt, wie auch immer man es aussprechen will, Caecum, Caecum, ja. Blinddarm. Ist auf jeden Fall Teil des gastrointestinalen Systems, genau wie der Appendix Fermivormis. Der Wurmfortsatz, der ist auch Teil des gastrointestinalen Immunsystems und hat eben diese Neubesiedlung von der Bakterienflora des Colons, also absolut, absolut physiologisch. Ja, dann geht es weiter mit dem Rektum. Dient der Speicherung des Stuhls und eine willentliche und gezielte Defektion. Ja. Das ermöglicht, also physiologisch ermöglicht das Kontinenz. Genau, dann geht es weiter mit der Epiglottis. Die verschließt eben die Trachea beim Essen, damit eben die Nahrung an den richtigen Ort weiterkommt. Und es zu was kommt es nochmal? Wie ist nochmal der Fachbegriff für Verschlucken? Ja, genau, Aspiration. Wie heißt es nochmal, wenn man zum Beispiel die Lunge sich entzündet durch eine Aspiration? Genau, eine aspiratorische Pneumonie. Gut, weiter geht's mit dem Pharynx. Zuständig für den Schluckvorgang. Genau. Ja, Gaster, Speicherung von Nahrung, auch die erste Spaltung, zum Beispiel durch Pepsin, was die lieben Eiweiße, die ja, in die Aminosäuren spaltet. Und natürlich auch zur portionsweise Weitergabe in das Duodenum, nämlich in den Zwölffingerdarm. Dann gehen wir weiter mit dem mikroskopischen Aufbau. Der ist im ganzen Gastrointestinaltrakt gleich. Fangen wir von innen an. Das ist die Mucosa. Das ist mehrschichtiges Epithel. Ja, und das wirft zum Beispiel im Magen Falten und ab dem Dünndarm sind da auch immer noch Falten, nur da heißen sie Krypten und die dienen der Vergrößerung der Oberfläche. Im Dünndarm sind dann zum Beispiel auch noch die Zotten, das ist zum Beispiel bei einer Zöliakie so, dass diese Zotten da absterben durch ja, Gluten. Intoleranz, beziehungsweise nicht nur Intoleranz, sondern eine richtige Allergie ist das ja. Egal. Und ab dem Dickdarm können diese Krypten sogar tatsächlich Schleim produzieren. Und das machen sie auch. Ja, bei der Mucosa sollte man nicht vergessen, dass da auch noch die Lamina muscularis mucosae drin sitzt. Ja, kleine Muskelschicht, ganz dünn. Weiter geht's mit der Submucosa. Das ist Bindegewebe und dort sitzt Lymph- und Blutgefäße, außerdem auch Teile des enterischen Nervensystems. Kommen wir noch zu. Muscularis, dritte Schicht, ja, ist die Muskelschicht, die ist bis zum Ösophagus quergestreift, also willentlich ansteuerbar. Ich kann schlucken, wann ich will, wann ich auch nicht will. Und nach dem Ösophagus ist es die glatte Muskulatur. Die ist praktisch, also innen ist da die Ringmuskulatur und außen die Längsmuskulatur, ist auch mehr vertreten, also einfach ja, prozentual mehr. Genau, ganz außen wieder Bindegewebe, Serosa. Ja. Ist bis zum Ösophagus, nennt man das, ist das ja die Adventitia. Und ja, im ganzen restlichen Abdomen ist es dann das Peritoneum. Viszerale Peritoneum, super Überleitung, kommen wir zu. Peritoneum, das Bauchfell, besteht wie bei der Pleura aus zwei Blättern. Auch dort zwischen ist Flüssigkeit, die eben auch wieder die Beweglichkeit des Gastrointestinaltraktes ermöglicht. Und den Peritorialraum nennt man so, weil der entsteht praktisch dadurch, dass die Teile des Gastrointestinaltraktes, Magen, Dickdarm, ja, Leber, eben in das Peritoneum mit einstülpen und auch vollständig eingestülpt sind. Und diese vollständige Einstülpung nennt man intraperitoneal. Ja, und das ist praktisch Also diese Einstülpung, die ist an einer Doppelung des Peritoneums mit der hinteren Bauchwand verwachsen. Und diese Doppelung des Peritoneums ist das Mesenterium. Ja, und da sind ja verlaufen die Gefäße und die Nerven. Ja. Im Gegensatz dazu gibt es natürlich noch das Retroperitoneal. Also retroperitoneal liegt zum Beispiel Duodenum, ja, 12 Fingerdarm, der Pankreas, die Nieren, die Harnblase, die Aorta und die Vena cava. Und die stülpen eben nicht vollständig ein, sondern berühren das Peritoneum lediglich. So, und dann gibt es natürlich noch das Rektum. Das hat keinerlei anatomische Beziehung zu dem Peritoneum, liegt deshalb extraperitoneal. Genau, es kommt zur Peritonitis und da eben, also kann es kommen und da eben alle wichtigen oder alle Bauchorgane gefühlt und vor allem alle lebensnotwendigen dort liegen, ist die Peritonitis eben akut lebensbedrohlich. Weiter geht's zum Diaphragma. Das hatten wir ja hier schon mal angesprochen, ne? Was war das nochmal? Was hatte das nochmal zu tun mit der Atmung? Was war die Atmung nochmal für ein Prozess? Aktiver Prozess über Muskulatur, über das Diaphragma. Denn Diaphragma liegt kuppelförmig im Brustkorb oder beziehungsweise im Rumpf und trennt dadurch eben den Brustkorb vom Bauchraum. Es entspringt am Xiphoid. Ja, also praktisch letzter Teil vom Sternum an Rippen und am Lendenwirbelkörper setzt an, oder man sagt auch, es ist sind die Zwischensehne zwischen den Muskelsehnen, zwischen den Muskelbäuchen, Centrum tendineum. Innerviert wird es durch den Nervus phrenicus, ja, eben gehört auch dann zum enterischen Nervensystem. Genau, ist ganz klar, ne? Primär ist es dafür da, dass es sich eben absenkt durch die Kontraktion. Das bedeutet, es vermindert den thorakalen Druck, indem es sich absenkt und der thorakale Raum ja größer wird. Ja, und erhöht dadurch praktisch aber den intraabdominalen Druck. Ja, und dementsprechend auch ist das eine Unterstützung der Bauchpresse. Genau, das Diaphragma hat praktisch drei, ja, Ausstülpungen oder nicht Ausstülpungen, aber drei Kontaktstellen. Einmal den Hiatus aorticus, dort liegt Aorta und Ductus thoracicus, die da hindurchziehen. Und das ist einfach so, dass dieser Ursprung am Lendenwirbelkörper läuft praktisch seitlich am Hiatus aorticus vorbei, sodass bei einer Kontraktion des Diaphragmas keine Kompression auf die Aorta erfolgt. Dann den Hiatus oesophagus. Der ist von Muskulatur umgeben und engt somit den Ösophagus bei Kontraktion ein. Das hat aber wirklich keine Behinderung beim Schlucken, das macht das nichts. Dann kommt das Foramen Venae cavae. Ja, wie der Name schon sagt, Vena cava zieht durch das Zentrum tendineum und ist dort auch fest mit kollagenen Fasern befestigt, ja, verwachsen, wie auch immer, und folgt dementsprechend der Atembewegung. Im Bauchraum haben wir drei wichtige Arterien. Das sind auch drei Abgänge aus der großen Aorta. Da haben wir einmal den Truncus coeliacus. Das ist die Abgabe praktisch der Bauchgefäße. Dann Arteria mesenterica superior für den Dünndarm und die Arteria mesenterica inferior für den Dickdarm. Und hier haben wir den Mesenterialinfarkt. Das passiert durch einen Gefäßverschluss und ist auch eher lebensbedrohlich. Also ist schon sehr schlecht, wenn dann da Dick- und Dünndarm abstirbt. Venen, ist ganz klar, das ganze Blut aus dem Gastrointestinaltrakt wird in der Vena porte gesammelt, fließt dann durch die Leber, wo es gereinigt wird, zur Vena hepatica, in die Vena cava inferior, in das rechte Herz, und so weiter und so fort.
Genau, das enterische Nervensystem ist ein eigenes und autonomes Nervensystem und liegt praktisch zwischen Ring- und Längsmuskulatur bzw. der Submucosa, kommen wir jetzt zu. Nämlich lässt sich super einteilen in den Auerbach-Plexus. Der liegt in der Muscularis, nämlich zwischen Ring- und Längsmuskulatur, und steuert die peristaltischen Wellen. Peristaltische Wellen, kommen wir gleich zu, aber ich sage jetzt schon mal so viel, ist ja, Weitertransport des Speisebreis, ja, Richtung Rektum. Der Parasympathikus stimuliert die Peristaltik, ja, und der Sympathikus relaxiert eben den Peristaltik und vermittelt eine Anspannung der Verschlussmuskulatur. Also wenn man vom Tiger wegläuft, nichts mit Verdauung. Der Meissner-Plexus liegt in der Submucosa, steuert die Aktivität der Verdauungsdrüsen und die ganze Kommunikation des Gastrointestinaltraktes passiert über Neurotransmitter, nämlich Dopamin, Serotonin und Opiat. Und ja, jetzt wirklich last but not least, die Mobilität des gastrointestinalen Traktes ist nämlich die Peristaltik, wie gerade angesprochen, dient des Transports und der Durchmischung, zum Beispiel in Ösophagus, Magen und Dünndarm. Dann die rhythmische Segmentation dient auch der Durchmischung und das passiert im Dünn- und Dickdarm. Die Pendelbewegung passiert auch im Dünn- und Dickdarm und ist eigentlich eine Längsverschiebung von Speisebrei, von allem, was da ebenso pendelt. Dann gibt es auch die tonische Kontraktion und die ist, dient zum Verschließen im Sphinkter. So viel dazu. Vielleicht, weil es jetzt doch länger gedauert hat als gedacht, machen wir die zweite Folge weiter mit der Neurophysiologie. Weil sonst labere ich mir hier wahrscheinlich einen Wolf ab.